Komm, ich sehe einige Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe in meinem Aufenthalt in Zürich. Und ich sehe auch großer Freude die Schwester von Krishna Chandra. Hare Krishna, guten Morgen. Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube, dass von den Vorlesungen, die ich bisher gegeben habe, diese Vorlesung zu denjenigen gehört, die eine, ja sagen wir mal, die von existenziell wichtiger Bedeutung sind. Was ich damit meine ist, dass es einen ganz wichtigen Punkt im spirituellen Leben betrifft, mit dem wir uns bestimmt alle entweder schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben oder den wir vielleicht übergangen haben. Das kommt sehr oft vor, weil er so die wichtigen Dinge im Leben übergeht man sehr gerne, wie zum Beispiel den Gedanken an den eigenen Tod. Und hört euch das mal an. Ich bin interessiert, was ihr danach zu sagen, also vielleicht noch Nachfragen habt und so weiter. Der Text von heute Morgen ist im 4. Kanto, Kapitel 22, Text 27 entnommen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eigenschaften befreit ist, transzendiert er die Unterschiede zwischen Handlungen, die äußerlich und solchen, die innerlich ausgeführt werden. Dann gibt es den Unterschied. Dann gibt es den Unterschied zwischen der Seele und der Überseele, die vor der Selbsterkenntnis bestand, nicht mehr. Wenn ein Traum vorüber ist, gibt es zwischen dem Traum und dem Träumer keinen Unterschied mehr. Erläuterung. Wie Srila Rupa Goswami beschreibt, Anyabila Shitashunyam, muss man von allen materiellen Wünschen frei sein. Was sagt ihr dazu? Wenn jemand von allen materiellen Wünschen frei wird, besteht für spekulatives Wissen oder fruchtbringende Tätigkeiten keine Notwendigkeit mehr. In diesem Zustand gilt man als jemand, der vom materiellen Körper frei ist. Das Beispiel wurde bereits oben gegeben, Kokosmark. Kokosmark, das trocken ist, löst sich von der äußeren Schale. Das ist die Stufe der Befreiung. Wie es im Srimad Bhagavatam 2.10.6 heißt, bedeutet Mukti Befreiung Svarupena Vyavastita oder verankert sein in der ursprünglichen Stellung. Alle materiellen Wünsche bestehen so lange, wie man die körperliche Lebensauffassung vertritt. Doch, wenn man erkennt, dass man ein ewiger Diener Krishnas ist, sind die Wünsche nicht länger materiell. Ein Gottgeweihter handelt in diesem Bewusstsein. Mit anderen Worten, wenn die materiellen Wünsche in Verbindung mit dem Körper beendet sind, ist man tatsächlich befreit. Wenn man von den materiellen Eigenschaften befreit ist, tut man nichts mehr für seine persönliche Sinnenbefriedigung. Dann sind alle Tätigkeiten, die man ausführt, absolut. Im bedingten Zustand gibt es zwei Arten von Tätigkeiten. Man handelt für den Körper und zur gleichen Zeit handelt man, um befreit zu werden. Der Gottgeweihte, der von allen materiellen Wünschen oder allen materiellen Eigenschaften völlig frei ist, transzendiert die Dualität von Handlung für den Körper und Handlung für die Seele. Da hatten wir gestern drüber gesprochen, über diesen Unterschied, dass manche Tätigkeiten wie Waschen, Essen, ja, Nahrung zu uns nehmen, auch Schlafen, Tätigkeiten sind, die wir für den physischen Körper ausüben. Und dann die zweite Art von Tätigkeiten, Tätigkeiten sind, die wir auf der spirituellen Ebene ausüben, also hören über Krishna, dienen und so weiter. Und da war ein Unterschied. Aber der Gottgeweihte, der von allen materiellen Wünschen oder allen materiellen Eigenschaften völlig frei ist, transzendiert die Dualität von Handlung für den Körper und Handlung für die Seele. dann ist die körperliche Lebensauffassung völlig vorüber. Deshalb sagt Srila Rupa Goswami, Iha yasya hadeya dasye karmana manasagida nikilas vapyavasta su jivan mukta sa uchate. Uttama Schlucker, darf ich dich vielleicht bitten, ein bisschen das Fenster mal, wir brauchen ein bisschen Sauerstoff hier, das ist so ein sauerstoffarmer Morgen. Wenn man völlig im Dienste des Herrn gefestigt ist, ist man in jedem Lebensumstand eine befreite Seele. Man wird dann Jiva Mukta genannt oder jemand, der sogar im Körper schon befreit ist. In solch einem befreiten Zustand besteht kein Unterschied zwischen Handlung für Sinnbefriedigung und Handlung für Befreiung. Wenn man von den Wünschen nach Sinnbefriedigung frei ist, leidet man nicht länger an den Reaktionen von Klage oder Illusion. Tätigkeiten, die von den Kamis und Jnanis verrichtet werden, unterliegen Klage und Illusion. Doch eine selbstverwirklichte, befreite Seele, die nur für die höchste Persönlichkeit handelt, kennt weder Klage noch Illusion. Das ist die Stufe des Einsseins oder des Verschmelzens mit dem Dasein der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und jetzt hören wir eine Vaishnava-Definition von Kaivalya oder Einssein und Verschmelzen. Zum Beispiel gibt es einen Namen für Radharani, Kaivalya Dayini, diejenige, die Befreiung oder Verschmelzung gibt. Und jetzt hören wir mal, was das bedeutet. Dies bedeutet, dass die individuelle Seele, während sie ihre Individualität beibehält, nicht länger getrennte Interessen hat. Sie ist völlig im Dienst des Herrn tätig und hat nichts für ihre persönliche Sinnenbefriedigung zu tun. Deshalb sieht sie nur die höchste Persönlichkeit Gottes und nicht sich selbst. Ihr persönliches Interesse verschwindet völlig. Wenn jemand aus einem Traum erwacht, verschwindet der Traum. Wenn man träumt, das haben wir vor ein paar Stunden noch gemacht, mag man sich für einen König halten und die königliche Pracht, die Soldaten und so fort sehen. Doch wenn der Traum vorbei ist, sieht man nichts mehr außer sich selbst. In ähnlicher Weise versteht eine befreite Seele, dass sie ein winziger Teil des höchsten Herrn ist und in Übereinstimmung mit dem Wunsch des höchsten Herrn handelt. Und daher besteht kein Unterschied zwischen ihr selbst und dem höchsten Herrn, obwohl beide ihre Individualität beibehalten. Nityo Nityanam Chetanasetananam. Wunderschön. Das ist das vollkommene Verständnis von Einssein in Bezug auf Überseele und Seele. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shadiyo Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dürfte ich bitte noch eine deutschsprachige Bhagavad Gita haben? Den Text noch einmal. Danke. Dakta Shayo Mukta Samasta Tat Guno Naivat Mano Bahir Antavichaste Paratmano Yat Vyavadanam purastat svapneyata purushastat vinashe. Wenn jemand von allen materiellen Wünschen frei und von allen materiellen Eigenschaften befreit wird, transzendiert er die Unterschiede zwischen Handlungen, die äußerlich, und solchen, die innerlich ausgeführt werden. Dann gibt es den Unterschied zwischen der Seele und der Überseele, der vor der Selbsterkenntnis bestand, nicht mehr. Wenn ein Traum vorüber ist, gibt es zwischen dem Traum und dem Träumer keinen Unterschied mehr. Das Beispiel für Selbsterkenntnis oder völliges Krishna-Bewusstsein, was hier gegeben wird, ist ein sehr aufrüttelndes Beispiel, wenn man es sich genauer anschaut. Hier wird gesagt, dass das materielle Leben aufhört zu existieren, so wie jemand ein zu vollem Krishna-Bewusstsein erwacht. Das Beispiel, was gegeben ist, ist, dass ein Schlafender im Traum sich umgeben sieht von Königsprachten. Was macht das wohl sein? Eine Krone, ein Zepter vielleicht, ein Hermelinmantel mit eingesetzten Juwelen und was immer Könige so tragen, Soldaten um sich herum und so weiter. Aber wenn diese Person dann aufwacht, sind diese Dinge einfach nicht mehr da. Ähnlich wie ein Nebel, der verdunstet in den Morgenstrahlen der Sonne, der aufgehenden Sonne. Nicht so ist auch verdunstet sozusagen die ganze materielle Imagination, die ganze Vorstellung. Wenn das Feuer des Krishna-Bewusstseins beginnt und mit seinen züngelnden Zungen die Illusion wegleckt. Sehr schönes Bild, finde ich. Nun, im Augenblick führen wir ein materielles Dasein, welches auf fünf verschiedenen Bedeckungen beruht, die die spirituelle Seele zudecken. Ich mag mich sehr gut erinnern an eine Passage aus dem Lilamrita, wo Srila Prabhupada am Abend predigte und plötzlich einer seiner Zuhörer, der vielleicht noch nicht ganz frei war von dem Genuss von Drogen, plötzlich unruhig wurde und sagte, ich fühle mich eingekesselt. Es war vielleicht ein bisschen zu, also es war stark besucht, die Vorlesung, und da waren also viele Leute drum, und er sagte, ich fühle mich eingekesselt. Hatte Platzangst. Sind Menschen, gerade Menschen, die Halluzinoge oder wie das heißt, Drogen zu sich nehmen, die haben manchmal so psychologisch so komische Wahrnehmungen und so weiter. Und der hatte also echt Probleme, dem wurde vielleicht war auch das Fenster nicht auf, das kann ich jetzt nicht sagen. Er sagte jedenfalls, ich fühle mich eingekesselt, eingeengt, Platzangst. Srila Prabhupada schaute ihn mitleidsvoll ein und sagte, du bist bereits in einem Kessel, nämlich dem Kessel deines Körpers. Und jetzt fühlst du dich doppelt eingekesselt. Aber du bist bereits in dem Kessel deines Körpers, und wirkliche Freiheit bedeutet nicht etwa, dass man jetzt den Raum verlässt, sondern dass man die Befreiung vom materiellen Dasein erreicht. You are already boxed in. Also der sagte, I feel boxed in, I feel boxed in. You are already boxed in. You are boxed in the box of your body. Das fand ich sehr... So, was bedeutet das, psychologisch eingekesselt zu sein, im Kessel unseres Körpers? Es geht hier um fünf Bedeckungen. Diejenigen, die mitnotieren, haben jetzt Gelegenheit, etwas dazu zu lernen. Es ist Avidya erstmal, die erste Schicht, die uns kesselt oder einschließt, die Unwissenheit des materiellen Daseins. Die zweite Schicht, die uns kesselt, heißt Asmita, nämlich das falsche Ego, was uns dazu verleitet, oder dazu führt, uns mit dem physischen Körper zu identifizieren und dann eine Identität anzunehmen, die auf einer materiellen Grundlage besteht und deswegen falsch ist. Die dritte Hülle oder Schicht oder Bedeckung, die uns umgibt und einkesselt, ergibt sich aus den zwei ersten, Unwissenheit und falsches Ego. Sie heißt Raga, starke Anhaftung. Die vierte Schicht, psychologisch gesehen, heißt Dvesha, starke Abneigung irgendjemanden oder irgendetwas gegenüber. Und die fünfte Schicht ist eine Gesamtsumme, und wenn man nicht gerne so, wenn es schwierig ist, so viele Punkte auf einmal zu behalten, kann man sich merken, Abhinivesha, materielles Versunken sein oder versunken sein in die Materie, in materielle Auffassungen, in materielle Gedanken, in die Unruhe und die Illusion eines materialistischen, von Krishna getrennten Lebens. So, diese fünf Schichten bedingen uns, machen uns unfrei. Abhinivesha, versunken sein, machen uns unfrei. Sie sind wie Schalen, die um uns herum existieren und um unsere eigentliche spirituelle Natur. Und wenn wir den spirituellen Fortschritt suchen, müssen wir dazu kommen, dass diese Schichten langsam oder am besten schnell, sagen wir mal so schnell wie möglich, verbrannt werden und uns verlassen, dass sie von uns abfallen, ja, wie man könnte sagen, wie Umhüllungen, die uns bedecken. In der Bhagavad Gita wird ein wichtiger Vorgang gegeben, um diese Hüllen ein für alle Mal zu beseitigen. Man soll ein Feuer anstecken in sich, in seinem Leben. Das Feuer des Wissens. Ich will euch es gerne vorlesen. Yatai danksi samido gnir basma shat guru tejuna janakni sarva karmani basma sat guru te tata. Wunderschöne. Janakni heißt das Feuer des Wissens, nicht? Agni und Gyan, Wissen. Das Feuer des Wissens verbrennt also unsere materielle Bedingtheit. Ich möchte euch auch den Vers nicht vorenthalten in der Übersetzung. So wie ein loderndes Feuer Brennholz zu Asche verwandelt, O Arjuna, so verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktionen auf materielle Tätigkeiten zu Asche. Also all diese Schichten, die diese Ergebnisse sind von unseren materiellen Tätigkeiten, die werden zu Asche verbrannt durchs Feuer des Wissens. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie eine Raupe, die um sich herum ein Kokon gewickelt hat und jetzt durch das eigene Kokon unfrei ist und in einen Schlummer hineingeht. Nicht so ist auch die Seele durch die Tätigkeiten, die sie ausgeübt hat, in Unwissenheit, von Unwissenheit umsponnen, von falschem Ego umsponnen, von Anhaftung umsponnen, von Ablehnung umsponnen und von ganz und gar materiellen Versunkensein umsponnen. Es ist wie ein Kokon. Ist es Kokon oder Kokon? Kokon. Ein Kokon, der uns einfach umgibt. Ihr kennt vielleicht, in Deutschland gibt es das, wahrscheinlich auch in der Schweiz, diejenigen, die kein Geld haben, kaufen sich bei einem Mikro einen Bindfaden, ein bisschen Uhu, und bilden dann so einen Lampenschirm aus Bindfaden. Habt ihr den schon gesehen? Die werden richtig dick. Grrr, so mit Uhu und so. Verkaufen es für 20 Franken, 50 Rappen. Nicht so. So haben wir uns auch umspinnt. Das ist ein riesen Bindfaden, den man da macht. Prabhupada hat einmal gesagt, Sinn und Zweck des spirituellen Lebens ist es, uns zu entstricken, statt zu verstricken. Und da gab er das Beispiel einer Spinnrolle. Nicht? Das alles, sind alles Analogien, die sich um die gleiche Thematik drehen. Also eine Spinnrolle kann man entweder aufwickeln, das heißt, sie wird dicker und dicker und dicker, oder abwickeln, wenn man es in die entgegengesetzte Richtung rollt. Materielle Tätigkeiten rollen unsere Verstrickung auf, brrr, wie so eine Spinnrolle, und spirituelle Tätigkeiten brrr, rollen die Verstrickungen ab. So sollte es jedenfalls sein. Nun, das, was für einen Menschen, der im spirituellen Leben lebt und im spirituellen Bewusstsein sehr klar ist, nämlich, dass man sich entstricken muss, dass man Loslösung praktizieren muss. Wissen, das Ergebnis von Wissen, ist immer Loslösung, dass man nämlich das Wichtige erkennt und das Unwichtige ebenfalls erkennt und dann das Unwichtige wegfallen lässt und das Wichtige stärkt. Dass man das materielle Leben wegfallen lässt und das spirituelle steigert. Dieser Punkt ist in der modernen Psychologie ein total schwieriges Kapitel. Ich möchte jetzt in diesem Abschnitt meiner Vorlesung ein bisschen über die Psychologie eingehen. Und ich möchte hier ganz kurz meinen Sitz räumen und mich für kurze Zeit in einem übertragenen Sinne zu euch setzen oder hocken, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, und hier kurz Sigmund Freud einladen. Wir werden hier einen imaginären Stuhl hinsetzen, denn er ist ein alter Mann und wir werden ihm mit Respekt begegnen. Wir sind schließlich viel jünger als er. Wir tun vielleicht auf den Stuhl noch ein bisschen Plastik drauf, damit es nicht verschmutzt wird durch das, was er sagt. Er ist noch nicht eingetroffen, ich kann es also deswegen noch sagen. Er wird jetzt etwas sagen und wir werden offen mit offenen Ohren zuhören. Wir werden keine Angst haben, dass wir unsere Philosophie aufgeben werden. Wir werden einfach, aber durchaus kritisch zuhören. Ich möchte euch nochmal erinnern, ich sitze nicht hier, wenn etwas euch nicht gefällt, was ich jetzt sagen werde. Macht mir keinen Vorwurf, es ist nur Sigmund Freud. Natürlich, was kommt jetzt? Folgendes. Ich kann leider nicht in einer anderen Stimme sprechen, aber in einer anderen Philosophie sprechen kann ich schon. Das Schlimmste, was sich ein Mensch tun kann, ist die Unterdrückung von verschiedenen Neigungen, die er hat, Wünschen, die er hat. All das führt zwangsläufig zu Neurosen, zu Fehlverhalten in seiner Persönlichkeit. Den größten Vorwurf, den wir aus psychologischer Sicht der Religion machen können, ist, dass hier ein komplexer Verdrängungsapparat institutionalisiert worden ist, der dafür sorgt, dass die Menschheit einfach große Probleme hat. Zum Beispiel in Religion wird uns ein moralisches und tugendhaftes Gesellschaftsbild gegeben, das aufgegriffen wird vom Staat. Er ist nur allzu dankbar dafür, dass die Handreicher der Religion ihm diesen Gefallen tun. Da wird gesagt, was man nicht darf, was nicht schicklich ist. Es werden Einschränkungen für die Sexualität vorgeschrieben und Einschränkungen für das Verhalten vorgeschrieben. Und daraufhin werden die Menschen unglaublich aggressiv gemacht. Wir wissen, was für eine unglaubliche Sünde die Religion gemacht hat, weil sie die Aggressivität im Menschen geschürt hat, dadurch, dass sie die natürlichen Triebe einfach unterdrückt hat. Ein religiöser Mensch ist deswegen eine große Gefahr für eine aufgeklärte Gesellschaft, da er neurotisch ist durch die Verdrängung, die er täglich leistet. Wie gesagt, ich sitze unter euch, ich bin nicht hier. Ich möchte ihm aber eine Fähre, soll ruhig mal sagen, was er denkt. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Denn wie ihr bald sehen werdet, ist das, was aufgeklärte Atheisten gegen uns vorbringen. So, ich möchte ein bisschen repräsentieren, wie Sigmund Freud diese doch sehr harte Formulierung begründet. Er hat ein persönliches Persönlichkeitsbild gegeben, wo er drei Dinge mit einem System mit drei Einteilungen arbeitet. Es ist auch noch viel komplexer natürlich, aber wir wollen es hier einfach machen. Er hat gesagt, dass jeder Mensch seine Verdrängungslehre, wenn man so will, und seine Lehre über das Entstehen von Neurosen, will ich es besser sagen, mit folgendem Bild vom Menschen begründet. Er hat gesagt, es gibt in jedem Menschen so etwas wie ein Unterbewusstsein, was er als das Es benannte. Aber im Unterbewusstsein sind all diese irrationalen Dinge drin, wie Lust, wie dass man sich leicht gekränkt fühlt, und sind viele Wünsche, die wir täglich unterdrücken, gegenwärtig. Dann hat er gesprochen von einem Über-Ich. Hier ist das Es, das Triebhafte, das Irrationale, das Unlogische. Und hier ist das Über-Ich, was diese verschiedenen Kontrollmechanismen hat. Zum Beispiel möchte jemand in hohen Bogen gegen eine Kirchenmauer pinkern. I'm sorry, ich komme so rein, ich vergesse manchmal, dass ich welche vor. Ach, Krishna. Also, was ist ein gutes Beispiel? Er möchte etwas ganz Irrationales tun. Und dann kommt aber das Über-Ich und sagt: Das darfst du nicht. Das ist nicht schicklich. Gesellschaftliche Konvention, ethische und moralische Überlegungen können das nicht rechtfertigen. Mein Vater zum Beispiel hatte in seiner Berufstätigkeit einen übergeordneten Chef, der ihn drangsalierte. Und mein Vater wollte immer etwas machen, als er auf dem Aufstieg war, in seiner Direktorenlaufbahn, der wollte dem eigentlich mal gerne sagen, was er von ihm hielt. Das wollte er mit entsprechenden Wörtern aus dem plattdeutschen Schimpfwörterschatz illustrieren. Nicht? Da war ein Über-Ich. Das tut man hier nicht. In der Deutschen Bundesbahn können nicht Untergeordnete ihren Chefs unflätige Worte nachsagen. Das war also, hier kam etwas aus dem Es heraus, ein Wunsch, und aus dem vom Über-Ich wurde das kontrolliert. Nun, zwischen diesen beiden, dem Es und dem Über-Ich, entsteht das drangsalierte Ich, nach Sigmund Freud. Das bewusste Wesen, das, zu dem wir Zugang haben. Nicht mal. Um ein Beispiel zu bleiben, mein Vater war also innerlich so schikaniert durch diesen Menschen und es kochte in ihm, aber das Über-Ich hielt einen Deckel über seine Persönlichkeit. Das kannst du nicht machen. Er hatte einen ganz bestimmten Plan, den er machen wollte. Er wollte dem wirklich zeigen, was für eine Pflaume der Dr. Burkhardt ist. Burkhardt hieß er sogar noch, weiß ich jetzt noch immer, weil das war nicht. Und weil er jetzt so unter Druck stand, hat sich das in der Familie gezeigt und auch einmal, also es kam raus als eine Neurose, auch einmal bei einem Betriebsfest, er stand da vorne und sollte den Herrn Dr. Burkhardt preisen. Und dann hat er angefangen, der Herr Dr. Burkhardt ist ein wohltätiger Mensch, er beachtet das Wohl seiner Untergebenen, wie ich zum Beispiel, und so weiter, ging denn so rein, und dann plötzlich an einer Stelle explodierte er mitten in der Rede und wollte irgendeinen Satz sagen, aber was rauskam war: Herr Burkhardt ist das größte Übel für die Menschheit. Und zwar in Vokabeln, die ich hier nicht wiederholen werde. Nicht? Man nennt das einen freudschen Versprecher. Nicht? Das ist richtig definiert. A Freudian Slip. In Deutsch ein freudscher Versprecher, wo also das arme Ich, was von zwei Seiten drangsaliert wird, dem Es, kang, 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 und dem Über-Ich, kang, 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 so eins aufs Dach kriegt, dass es so angespannt ist, dass es explodiert. Ein freudscher Versprecher ist nur noch das harmloseste, was es gibt. Meistens ist da ein durchaus neurotisches Verhalten, was losging. Das haben wir in der Familie gespürt. Nicht? Also, war immer so angespannt. Und wenn wir kamen, geh doch, hat meine Mutter gesagt, geh doch in eine Badewanne, bade erstmal, dann löst sich das alles. Nicht? Also, und so weiter. So, das ist Philosophie von Sieg, sagen wir mal, ein wichtiger Teil von der Präsentation der Psychoanalyse. Sigmund Freud hat dieses Beispiel, hat es einmal mit einem Beispiel in Amerika gegeben, ausgedrückt. Er kam dort an und wurde gebeten, seine bahnbrechenden, das war damals unglaublich bahnbrechend, Funde oder Ergebnisse vorzutragen und hatte in einer bekannt gewordenen Arrival Lecture, möchte man fast sagen, in Amerika Folgendes gesagt: Ladies and Gentlemen, ich möchte Ihnen meine Philosophie mit einem einfachen Beispiel illustrieren. Stellen wir uns mal das Ich, den uns bekannten Teil von unserer Persönlichkeit mit diesem Vortragsraum als einen Vortragsraum wie diesen hier vor. Nun, während ich spreche, meldet sich eine Schar von räudigen Personen, von triebhaften Menschen draußen auf dem Korridor und will die Vorlesung unterbrechen. Sie stürmen also ständig gegen die Tür an und wollen rein. Das ist das S. Im S, das S ist wie eine Horde von, wie sagt man, Trunkenboldern, Pennern, asozialen Menschen, die gewaltsam Einlass begehren in der Halle meines Wesens. Nun, das Über-Ich wäre ungefähr so wie die Freunde von mir, die jetzt sich gegen die Tür stemmen und diese Störenfriede daran hindern wollen, einzubrechen und die Vorlesung zu stören. Was passiert, wenn meine Freunde oder diejenigen, die auf meiner Seite sind, versuchen, also sagen wir mal, diejenigen, die nicht wollen, dass die Vorlesung gestört wird, versuchen, die Tür zu barrikadieren. Der Druck wird stärker. Diese Störenfriede werden nämlich werden Verstärkung anrufen und nach Verstärkung fragen. Und irgendwann wird das passieren, was in dem armen, zivilisationsgeschädigten Menschen, den wir durch die Psychoanalyse befreien müssen, meine Damen und Herren, geschieht. Das irrationale S oder in diesem Fall die Störenfriede werden so stark werden, dass sie sich mit Gewalt Einlass verschaffen. Sie werden die Tür brechen, reinstolpern, alles überfluten und dann ist keine Frage mehr davon da, dass diese Vorlesung weiter fortgesetzt werden wird. Wir müssen sie unterbrechen. Deswegen, meine lieben Damen und Herren, möchte ich Folgendes vorschlagen. Warum sollen wir die Triebe, warum sollen wir das, was aus dem S kommt, gewalttätig unterdrücken? Wir lassen es nach und nach rein. Wir halten die Tür einen Spalt auf zu unserem Unterbewusstsein. Wir bleiben connected. Wir bleiben verbunden und lassen alles reinkommen. Die Wünsche, ja, nicht, tut man begrüßen und empfangen, und auf diese Weise führt man ein erbauliches Leben. Wenn wir es zurammeln, die Tür, es wird nicht funktionieren, und die psychiatrischen Anstalten sind voll von Beispielen. Hare Krishna. So, ich würde vorschlagen, dass Sie sind alt und betagt und würden sich zu sehr aufregen über das, was ich jetzt zu sagen habe. Herr Sigmund Freund, warum nehmen Sie nicht dort Platz auf einem bequemen Sofa und kriegen ein bisschen Prasadam und werden ein bisschen geläutert. So, wir lassen ihn jetzt raus und jetzt darf ich weiter predigen. So, Folgendes. Was sagen wir dazu? Ich würde sagen, wir können ihn nicht einfach so rauswerfen. Er hat einen Punkt gemacht. Ich würde sagen, viele, jetzt bin ich noch so ein bisschen auf der Ebene, wo ich versuche, das Thema zu herauskristallisieren. Viele Devotis wirken unglaublich angespannt. Das sagen uns Leute, die von außen kommen. Das sagen uns Leute aus der Congregation. Warum ist so viel Spannung bei euch? Spiritualisten im Geist. Es gibt einen Arzt, Vanamali ist ein eingeweihter Name, ein aus Ungarn, der macht Augendiagnosis, also Irisdiagnose, und hat festgestellt, dass bei vielen Devotis ein inneres Flackern in der Iris ist, was bedeutet, dass sie unter äußersten Anspannungen stehen. Nicht, das ist eine Interpretation dieser Iris-Sache. Ich glaube, wir alle wissen manchmal, wenn wir tief in unser Herz schauen, wir haben so viele Angewohnheiten, so viele Anattas, so viel Geschick in uns drin, und wenn wir jetzt das Leben eines zölibatären Mönches führen oder einer zölibatären Brahmacharini oder auch im Haushälter-Ashram, oder wenn wir diesen sehr strikten Tagesablauf haben, nicht, der morgens stehen wir zu einer festgezeiten festgesetzten Zeit auf und tun dann von dann bis dann das, von dann bis dann ist immer Vorlesung, von dann bis dann ist der Tagesablauf. Nicht? Sehr oft wird das ganz schön hart und man spannt an. Ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, also mir ist das durchaus bekannt von meinem eigenen Leben. Was ist jetzt also mit der Theorie von Sigmund Freud, dass man einfach das ein bisschen offen lässt, diese Sachen, und einfach ein bisschen wie so ein Dampfventil einsetzt in den Druckkessel, nicht? Und ab und an sich einfach mal dezent versündigt gegen die Prinzipien. Dezent. Was ist mit dieser Psychologie? Philosophie. Lasst uns, bevor wir diese Frage lösen, ein bisschen über dieses Thema hören, was Krishna zu dieser Verdrängungsthematik sagt. Es gibt im dritten Kapitel der Bhagavad Gita einen Satz von Krishna, der sagt, was könnte Verdrängung Gutes bewirken? Und ich hoffe, dass ich diesen Text für euch finden kann. Also ich habe das. Ja, 3,34. Warte mal. 33 ist es, ja. Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß. Denn jeder feuchte Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Was kann Verdrängung ausrichten? Atscha! Verdrängung ist nicht gut. Hier steht's, schwarz auf weiß. Lasst uns jetzt ein bisschen unsere Regulierungen lockern. I'm sorry. Steht
Schwarz auf weiß, man soll die Schriften nicht ausdehnen und man sollte sie wörtlich befolgen. Hare Krishna. So, nachdem Krishna das gesagt hat, spricht er im nächsten Vers eine andere Sprache, die anscheinend uns dazu bewirken muss, das nochmal zu überlegen, was da oben steht. Es gibt Prinzipien, um die Anhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnen und ihren Objekten zu regulieren. Man sollte nicht unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Nicht unter... Hier spricht Krishna anscheinend genau das Gegenteil. Also kontrolliere deine Sinne nach den Prinzipien, damit du nicht unter die Herrschaft von solchen Anhaftungen und Abneigungen gerätst, denn das ist ein Hindernis. Was meint Krishna also jetzt mit dem Punkt, man soll nichts verdrängen? Hier ist ein Widerspruch in den Schriften. Oder? Lasst uns den nächsten Vers lesen. Es ist weit besser, die eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, selbst wenn dies fehlerhaft geschieht, als die Pflichten eines anderen vollkommen zu erfüllen. Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Und dann spricht Krishna darüber. Krishna hat also Folgendes gesagt. Man sollte der eigentlichen Natur die Pflichten, die man also der eigenen Natur entsprechend Pflichten annehmen, die uns helfen, mit der Abneigung und oder sagen wir mal den Anhaftungen ans materielle Leben umzugehen. Für ein Grihastha zum Beispiel bedeutet Entsagung etwas anderes, weil er von anderer Natur ist, als für einen ausgesprochenen Brahmachari oder Sannyasi. Wir sollten diesen Pflichten folgen. Der Grihastha sollte nicht versuchen, ein Brahmachari und Sannyasi zu sein, denn das würde gefährlich sein, für die Ehe zum Beispiel und für das Leben. Und umgekehrt sollte ein Brahmachari und Sannyasi nicht versuchen, die Pflicht dem Grihastha-Dasein nachzukommen, denn sonst würde er ins Schleudern kommen auf seinem Lebensweg. Es ist also wichtig, entsprechend der Einteilung oder der, wo man sich befindet, seines Swadharmas, um es in Sanskrit auszudrücken, zu handeln. Aber nicht zu handeln und alles loszulassen und freizulassen, sondern um frei zu werden von Anhaftung und ans materielle Leben. Gut. Nachdem er das gesagt hat, fragt Arjuna, gut, aber es gibt ein Problem dabei, nach Pflichten zu handeln, die nach dem Lebensstand entsprechend sind. Lust. Und er sagt, wodurch wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar wider Willen, wie unter Zwang? Kennt ihr das, dass man weiß, was man tun soll, aber... alles in einem sträubt sich, wie 20 Wildpferde, die ausbrechen wollen. Also Arjuna stellt diese Frage, was zwingt mich manchmal, wie ein Zombie zu handeln, wie unter Zwang? Und Krishna sagt dann, Kama esha, Krodha esha, Rajaguna samutbhavaha, Mahashano mahapapma vidyenam ihavairinam. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, es ist Lust allein, o Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Und dann sagt Krishna nach einer anderen Kette von Versen, die ich jetzt nicht so wiederholen möchte, spricht Krishna direkt auf diese Tür drauf an, die einen Spalt geöffnet bleibt, wo wir also die materiellen Wünsche so nach und nach rauskommen lassen oder reinkommen lassen. Er sagt, deshalb, o Arjuna, bester der Bharatas, das ist in Vers 41, bezwinge gleich zu Anfang dieses große Symbol der Sünde, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörerin des Wissens und der Selbstverwirklichung. Im Sanskrit ist es sehr schön, Da heißt es Tasmatvam Indriyan Yado. Ado heißt Anfang, nicht? Janmadyasya Adyo Ado Adi ist der Anfang. Adi Purusham, die ursprüngliche Person, von der alles ausgeht. Krishna sagt, gleich zu Anfang soll man, wenn sich da, soll man diese materiellen Wünsche beherrschen. Man soll in dem Sinne nicht sie erfüllen. Und Krishnas Beispiel ist klar, es kommt auch im Bhagavatam immer wieder vor. Wenn du ein Feuer nicht am Anfang löscht, nimmt es sich alles weg. Das verbreitet sich. Wenn ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, wir machen Feuer an, dezentes Feuer und sagen, du kriegst nur diesen Stand. Und nur weil wir eine Demonstration haben heute vom Feuer. Das Feuer, wenn es sich nicht löscht, wird größer werden, es wird hier so hinkommen, den schönen Sitz vielleicht, der wird dahin schmelzen und das wird um sich greifen. Du kannst ein Feuer, wenn das Feuer die Möglichkeit nicht gelöscht wird, dann breitet es sich immer weiter aus. Es gibt drei Dinge, die diese Ausbreitung. Das wird immer größer und größer. Manche von euch wissen es vielleicht. Das hat eine eigene Dynamik. So hat auch das, auch materielle Wünsche, wenn man sie erfüllt. Erst sieht man mal das, erst macht man mal das, erst macht man mal das, und dann will man mehr haben. Das ist nicht, dass man das erfüllen kann. Manchmal fragen uns die Leute, was habt ihr denn gegen eine zivilisierte Sinnbefriedigung? Das gibt's ja nicht, die Befriedigung. Wenn es das geben würde. Aber das geht ja immer weiter, immer mehr. Es verbreitet sich. Es ist gefährlich, damit anzufangen. Es ist einfacher, materielle Wünsche am Anfang zu kontrollieren, wenn sie noch nicht so stark und genährt sind, noch nicht so fette Ratten sind, nicht, als später, wenn sie sich gemästet haben an Sinnbefriedigung. Dann sind sie wirklich viel, viel stärker und viel, viel machtvoller. Gut, das ist also so die Philosophie, die wir haben. Aber jetzt kommt ja die Frage, was machen wir denn mit denen? Was soll man denn den jungen Leuten sagen? Sind 20 Jahre alt, der Körper ist in Blüte und Wünsche sind da und so weiter. Was soll man denn den jungen Leuten sagen? Was sollen die denn machen? Die kochen doch, wenn man denen so einen Deckel aufsetzt. Und du hast doch selber gesagt, Sachinanda Swami, ihre Diagnose und so, weist darauf hin, dass da ein inneres Angespanntsein ist, ein innerer Druck. Was soll man denn mit diesen jungen Menschen machen? Was soll man denn mit sich selber machen, wenn ich das mal so fragen darf, so ganz direkt? Folgendes, liebe Devotees. Es gibt ein großes Geheimnis, was die zölibatären Mönchschulen über Jahrtausende bewahren. Ob das nun Buddhisten sind, ob das nun Christen sind oder ob wir das sind. Dieser Drang, diese Triebe, die sich letztendlich in diesem einen Drang fesseln, können auf zweierlei Art und Weise Ausdruck gegeben werden. Auf einer Ebene ist es verstrickend, wenn man nämlich auf materielle Sinnbefriedigung geht, sozusagen die unteren Chakras ins Vibrieren bringt. Auf eine andere Art und Weise kann diese Kraft unglaublich viel schaffen. Bei denjenigen, die Predigern sind, die gehen damit um, dass sie etwas Gutes tun für andere. Dass sie mit viel Energie und Kraft andere erheben in ihrem Leben. Dass sie Mitgefühl zeigen und so weiter. Prabhupada saß einmal in Neu-Delhi und sagte zu seinen Sannyasis,
Wisst ihr, warum ich diese Menschen, es sind 20.000 Leute, kamen manchmal zusammen, um Prabhupada zu hören. Nicht? Er war so beliebt. Wisst ihr, warum ich diese Menschen verehren? Weil ich Sexualität bezwungen habe. Nicht? Das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Ich habe vor einiger Zeit einen christlichen Mönch da gelesen, der ein sehr glaubhafter Mensch, der sagt, wir wissen von unserer Erfahrung im Christentum, dass die Mönche, die einfach nur im Zölibat leben, aber nicht kreativ sind, nicht nicht bei dazu helfen, eine Gemeinschaft aufzubauen, in ihrem Herzen keine Liebe haben, diese Menschen werden komische Käuze, die Angespanntos, nicht die. Hier ist ein großes Geheimnis, was uns die spirituellen Traditionen der Welt lehren können. Diese Energie, wenn man sie auf der tierischen Ebene auslebt, nicht, und Sinnbefriedigung, zu Deutsch gesagt, schafft damit, und verschiedenste Möglichkeiten, wie unsere materialistische Zivilisation, was zu schmecken, was zu riechen, was zu und so weiter und so fort, nicht, dann wird das binden. Und dann wird die Lust und die Gier und der Neid und die Illusion stärker und immer stärker werden, bis man so eingeschlossen ist, dass man dadurch angespannt ist. Wenn aber ein, deswegen hat Prabhupada uns so gesagt, wirklich, er hat gewusst, wir sind eine Predigerbewegung. Wir sind eine Bewegung, die Kraft nach außen bringt im Deutschen. Im Westen, wollte ich sagen. Zum Beispiel, wir müssen das unbedingt beachten, wenn wir Grihastas sind und wenn wir Brahmacharis sind und wenn wir noch gar nichts sind, also junge Bhaktas und junge Bhaktins, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Kraft, die wir haben, die eigentlich eine Leihgabe von Krishna ist, nicht verwenden, indem wir uns weiter ins materielle Leben binden lassen, in ihren verschiedenen Versionen, sondern dass wir sie geben, freiwillig geben, zum Nutzen von anderen. In jedem Ashram ist das so verankert. Die Brahmacharis und Sannyasis ziehen herum und predigen selbstlos. Und die Haushälter assistieren dabei in einer, also ich rede jetzt vom Vanashram Dharma, die schaffen, die sind wie die Eltern, die sorgen für die Brahmacharis und Sannyasis auf eine Art und Weise. Ja, ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Nithai Ram, ich bin dein Sohn, wir würden da irgendwie, ich bin viel älter, glaube ich, als du. Es würde irgendwie, also an Jahren könnte ich vielleicht dein Vater fast sein. Ich weiß nicht, wie alt bist du? 20 bis 22 oder 27? Ja. Oder sagen wir mal von einem anderen jungen Haushälter, also der so gerade so 23, 24 ist. Das irgendwie geht das nicht so, können wir nicht so empfinden, aber das Prinzip ist da, wir müssen in allen Ashrams geben. Wenn wir alles für uns behalten wollen, dann explodieren wir ja. Dann werden wir wahre Druckkessel. Nicht? Eine andere Lösung, die ich anbieten möchte, ist, dass wir ist der Sonnenvorgang und der andere ist der Transformationsvorgang. Der Sonnenvorgang ist meines Erachtens so, wenn jemand wirklich ein sehr konsequentes spirituelles Leben entwickelt und mit Krishna Gemeinschaft hat, in Form seines heiligen Namens, in Form des Darshans bei den Detis, in Form der Sadhusanga, der Gemeinschaft mit Devotis, dann entsteht einfach die Krishna-Sonne in seinem Leben. Er ist immer in der Sonne und dann können diese materiellen Neigungen, die werden ganz bequem aufgelöst. Wenn die Sonne aufgeht und die Dunkelheit auseinander nimmt, ist das nicht schmerzhaft für die Dunkelheit. Die Dunkelheit schreit nicht. Ah!
haben wir jedenfalls noch nie gehört. Das Schreien der Dunkelheit, wenn es von der Morgensonne attackiert wird, gibt es nicht. Höchstens in irgendwelchen kranken Dichterfantasien. Wenn mit anderen Worten Krishna aufgeht in unserem Leben und wir das materielle da, diese materiellen Wünsche und so weiter auf diese Weise verlieren, dann ist das der Sonnenvorgang. Den dritten Vorgang, den ich anwende, dich anzubieten habe, philosophisch gesehen, ist der transformative Vorgang. Nicht, dass man in seinem Leben einfach diesen, zum Beispiel, Lust in Liebe umwandelt. Nicht? Richtig in Liebe zu Krishna. Krishna, ich mach dich gerne. Krishna, du bist mein Freund, du gibst mir Prasadam, Dankeschön. Angefangen von einfachen Dingen und dann, dass man mehr und mehr über Krishna hört und schließlich so ein bisschen in die Richtung von Liebe zu Krishna und das Freisetzen dieser Liebe kommt. Zum Beispiel Gier, wenn man Gier hat, kann man diese Gier aufwenden, wie soll ich mich ausdrücken, darin, dass man mehr weiß über Krishna. Ich mache so, dass ich ein Büchersammler bin. Jedes Buch von Krishna muss ich sofort haben. Das ist meine Sache. Oder man kann auch gierig nach Predigen sein. Das gibt's auch. Wo gibt's doch eine Möglichkeit? Nicht genau wie der Materialist, der nicht schläft, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, seine Gier zu befriedigen, so ist der Prediger auch. Muss ich wahrscheinlich weniger schlafen heute, wenn ich die noch mitnehmen will, diese Gelegenheit des Predigens. Nicht? Man kann diese Dinge mit anderen Worten auf Dinge richten. Man kann diese Anhaftung, die wir haben, lösen. Ein sehr schöner transformativer Schlokka, sehr oft zitiert von Srila Prabhupada, findet sich im dritten Kanto, Kapitel 25, Vers 20. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Kennt ihr das? Wenn man hat Anhaftung und plötzlich kommt es so, dass man, oh, ich habe auch Anhaftung an diesen Devotee. Super. Das vergrößere ich jetzt, die Anhaftung. Ich bin da, wenn es Vorlesungen gibt. Ich stehe zur Stelle, wenn es darum geht, dass Mahaprasadam was man machen, es gibt da verschiedene Dinge, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, nicht wie man Anhaftung an einen Devotee vergrößern will, kann. Und dann ist man auch sehr oft geholfen, ist einem sehr oft geholfen, weil man diese Anhaftung dann transformiert. Die kommt auf die höheren Ebenen rauf, diese Anhaftung. Wenn wir das aber nicht machen, den Krishna-Sonnenvorgang, den Transformationsvorgang und dass wir einfach Gebende werden, wird es sehr, sehr schwierig sein, mit dem, was da unten so kommt, mit dem, im Sanskrit gibt es, heißt es nicht es, sondern das heißt die Vegams, die Dränge haben wir es übersetzt, wir hätten es genauso gut nennen können, die Triebe, aber wir wollten bei den Drängen bleiben, um nicht den Erfolg gleich deswegen Dränge. Wir müssen diese powervollen Dränge, die in uns existieren, zu sprechen, zu denken, zu essen, und auch den Drang der Sexualität, der als der machtvollste angesehen wird, wir müssen auf eine feinere Ebene bringen durch die spirituelle Praxis. Dadurch kann man sein spirituelles Leben zum Erfolg bringen. Hare Krishna. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich euch heute das geben konnte, was ich euch geben wollte. Es ist ein schwieriges Thema. Was eigentlich erst in der Praxis, sagen wir mal, wenn man wirklich daran geht, das zu praktizieren, dann wird man erfahren, wie wichtig das ist. Ich möchte euch einfach mal inspirieren, diese Vorgänge zu praktizieren. Die Krishna-Sonne, diese Verhüllungen, diese Bedeckung auflöst, die Avidya, die Unwissenheit, die Asmita, das falsche Ego, die Anhaftungen und Abneigungen und das Versunkensein ins materielle Leben, dass das durch das Feuer der Krishna-Sonne aufgelöst werden kann. Ich möchte euch inspirieren, es zu transformieren, und ich möchte euch inspirieren, Gebende zu geben werden. Nicht? Dann ist man beschützt. Viele Devotees haben das gesagt, die zum Beispiel auf diese unmöglichen Rock'n'Roll-Festivals gingen, wo so viel Möglichkeit zur sinnlichen Anhaftung besteht. Aber wenn man dann surft und im Dienst, hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, ist keine Gefahr da. Ich weiß einmal, wir waren in dem schlimmsten Open-Air-Festival, was es in Deutschland gab, wo viele Leute einfach, da war es innen unbekleidet zu sein, da gab es noch nicht die AIDS-Gefahr, also war noch nicht bekannt, und es wurde dementsprechend auch mit den regulierenden Prinzipien umgegangen, nicht? Und ich kann mich deutlich daran erinnern, wir waren da, in Floto war das, sehr bekanntes Festival, das 150.000 Leute waren da, also wirklich eine Hochburg der Sünde war das, wenn man das so sagen will. Und ich weiß, wir standen da, da standen wir mit so ein paar jungen Bhaktas am Prasadam-Tresen, und da kamen also diese Leute, die ihre Sinne völlig entfesselt hatten und also überhaupt durch den Drogengenuss waren auch alle Hemmschwellen weg, auch die normalsten menschlichen Hemmschwellen waren weg, nicht? Und man hatte dort, man war da und hat einfach, bitteschön, das geht noch mit dazu, und hier, ihr Nacktfrösche, wollt ihr nicht ein bisschen Gemüse schneiden, nicht? Wir brauchen Nachschub und so weiter. Hier sitzen die Nacktfrösche und da sitzen die bekleideten Frösche, nicht? Und so weiter. Und das ging ohne weiteres. Bettina, du schaust schockiert. Ja, so war das in Floto. Floto. Nicht? Und das war kein Problem für die Bhaktas und auch für die älteren Devotees nicht. Weil es war einfach, man war in dieser Schutzblase. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, muss ich wirklich sagen, es funktioniert, der Vorgang. Ich glaube, Kadamba Kanana weiß auch ein bisschen, von was ich rede. Nicht dieses Sommer. Ihr seid ja immer da. Wir waren lange in St. Gallen und Nyong. Das ist, manchmal sieht man schon Sachen, die nichts für ein Brahmachari sind. In dem Sinne, oder? Nicht? Und trotzdem, es funktioniert. Man muss da halt im Krishna-Bewusstsein. Wehe, man chantet nicht richtig auf den Festivals, oder wehe, man predigt nicht richtig und ist so am Außen, ist so dran, dann ist man verloren. Da entstehen im Geiste die Kompromisse in solchen Situationen. Nicht erst im Geiste und dann. Hare Krishna. Gut. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich noch irgendwelche Fragen kriege. Ich weiß, ich habe mich hier ein bisschen auf dünnes Eis begeben, indem ich einem materiellen Philosophen oder Psychologen so viel Raum eingewehrt habe. Aber ich denke, es ist ganz okay, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt. Ich hatte es gestern einem Devotee versprochen. Und heute Morgen, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, und dann habe ich gedacht, nicht, Versprechen ist Versprechen. Ich gehe jetzt einfach einmal in das Thema rein. Vielleicht werde ich nie wieder eingeladen nach Zürich. Ich werde auch im Govinda darüber ein bisschen sprechen, über diese Thematik. Nur werde ich das ein bisschen distanzierter machen als in diesem Rahmen. Ja, Gyanadyaksha.
Du hast in deiner Vorlesung die Neigungen des Körpers mit Lust eigentlich gleichgesetzt. erklärt, dass eigentlich beides trotzdem überwunden werden sollte.
Well, unter dem Begriff Karma, was man gleich von Anfang an kontrollieren sollte, damit es nicht auswuchert, sind materielle Wünsche gemeint. Nicht? Alle Arten. Und natürlich ist die Gesamtsumme dieser Sexualität. Ich möchte das ja gerne klar machen, warum das so in engen Verbindung gebracht wird. Alle fünf Sinne sind total angespannt in der Sexualität. Riechen, schmecken, was gibt's da noch? Berühren, sehen, hören. Und deswegen ist das der Inbegriff der Sinnlichkeit. Aber mit Karma sind auch andere Dinge, materielle Begierde gemeint. Aber jetzt bin ich interessiert. Du hast ja noch gar nicht deine Frage geäußert. Also ich habe jetzt nur, du hast gefragt, sehe ich das richtig? Und daraufhin habe ich gesagt, ja, ist so ein Sammelbegriff, da hängt alles so drin irgendwie.
Ja, für mich ergibt sich da ein Zweifel, weil ich sehe das als zweierlei. Einerseits die Neigung des Körpers, die man nicht ignorieren sollte, da sollte man nicht den Deckel aufsetzen, sondern im Sinne von Waren einsetzen, aber nicht mit der Lust.
Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja klar, diese Differenzierung ist durchaus also ja klar, so ist das. Wir haben Neigung, die wir in einem, wie soll das ist, Krishnas Punkt ist in einem nach Prinzipien, die Anhaftung lösen, einsetzen. Nicht? Im Wahl möchte den Schlucker noch gerne. Es wird am klarsten. Diejenigen, die ihre Pflichten nach meinen Unterweisungen erfüllen und dieser Lehre mit Glauben folgen, ohne neidisch zu sein, werden von der Fessel fruchtbringender Tätigkeiten gelöst. Und dann ein anderer Vers. Es gibt Prinzipien, um die Anhaftung und die Abneigung gegenüber den Sinnen und ihren Objekten zu regulieren. Man sollte nicht unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten. Nicht an anderer Stelle spricht Krishna von regulierenden Prinzipien der Freiheit. Also entsprechend des Vanas sind die verschieden voneinander. Und auch des Ashrams, die des Grihastha-Standes, sind verschieden in dem Umgang mit der eigenen Frau oder dem anderen Geschlecht als die Prinzipien, die Brahmacharis und Sannyasis dort haben. Das ist ja ganz klar, also das ist ein wichtiger Punkt im Grihastha Ashram, ja, Krishna bewusste Kinder zu zeugen, was für den Brahmachari und so eben, das ist ja klar, das kommt da nicht in Frage. Aber es gibt auch da eben Pflichten, zum Beispiel wie man seine verschiedenen, sagen wir mal Prinzipien, wie man seinen Pflichten danach kommt in den unterschiedlichen Ashrams und wird, wenn man das einhält, nach Krishna, von der Fessel der fruchtbringenden Handlungen, also dem Karma, der Karma-Fessel, Karma-Bihi, nicht? Von der Fessel an das Gesetz fruchtbringender Tätigkeiten befreit. Also das ist, ich finde es sehr wichtig, dass Garnad Yaksha hier nochmal nachfragt. Ich kenne ihn ja und als jemanden, der sehr tief sich diese philosophischen Dinge überlegt. Es ist, ich sehe so ein bisschen in deiner Frage auch die Besorgnis, dass es nicht unbalanciert präsentiert oder verstanden wird. Es stimmt schon, wir haben Neigungen, nicht, die wir in einer Krishna-bewussten Sinne erfüllen können und nicht einfach tun können. Das ist ein Problem gewesen für viele Devotees, es gab einmal die Predigt, nur ein Brahmachari ist ein richtiger Devotee, nicht? Und das ist jetzt 10 Jahre alt, das Datum, wo das so war, und dann sind haben viele unter die eigentlich Grihasthas wären, von der Natur her, wollten diesem Maßstab entsprechen, der künstlich und falsch
war und sind in ihrem spirituellen Leben, ja, da sind kleinere und auch größere Unfälle geschehen. Oder auch vana-mäßig, nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel einem bestimmten Ideal entsprechen will, was was vielleicht gefördert wird und was auch belohnt wird, sagen wir mal dem Ideal eines Koches, um uns nicht hier in Nesseln zu setzen, nicht? Und jeder will jetzt Koch werden und er ist absolut kein Koch, nicht? Dann könnte auch Schwierigkeiten in seiner Entwicklung da sein.
Ich denke einfach, dass in unserer Bewegung diese zwei Dinge fälschlicherweise gleichgesetzt wurden. Das gehört es uns, das Element Lust. Und deshalb eben auch zu diesem Spannungsfeld führen muss. Und deshalb eben auch so gefährlich ist. Ich finde, also gefühlsmäßig denke ich, man sollte unbedingt da ein bisschen klärend arbeiten.
Ja. Ich glaube aber, dass es heute inzwischen nicht mehr so da, also dass es einigermaßen ja, aber klar, da sollte kein Missverständnis bestehen, das ist klar. Danke. Sind noch irgendwelche anderen Fragen oder? Es ist ein wichtiges Thema, oder? Können wir das so sagen, oder? Ja? Übrigens will ich euch eins verraten. Das ist auch so, dass viele Menschen, die jetzt nicht Gottgeweihte sind und nicht im Krishna-Bewusstsein sind, unter unglaublichen Spannungsverhältnissen leben. Das ist jetzt nicht so, so wie es manchmal dargestellt wird, dass nur die Devotis sich dieser Frage lösen müssen. Die haben es meines Erachtens verhältnismäßig einfach. Oh, die Menschen, die alle falsch beschäftigt sind, die alle angespannt sind, die alle Wrack sind einfach. Das ist unglaublich stark. Wir müssen das muss man mal sagen. In Deutschland sind wir ein bisschen, ist dieses Thema sehr ausführlich schon behandelt worden, glaube ich jedenfalls. Also es wird jedenfalls behandelt. Und wir haben da uns mal informiert, wie es so den Leuten heutzutage geht. Die Leute sind wahnsinnig angespannt. Also ich kann jetzt nur von Deutschland ganz aus Erfahrungswerten. Die kommen mit sich nicht klar, die kriegen sich nicht in die Reihe und so weiter. Das ist so stark, dass die World Health Organization davon spricht, dass die stärkste Krankheit, die am meisten ausbreitet im 20. Jahrhundert, die Geisteskrankheit sein wird. Was wir da noch so mitkriegen. Wir sind hier auf einer schönen Insel, wir haben so ein bisschen das Problem, ich bin jetzt Koch und ich würde doch was anderes gerne machen, aber es ist besser ein Koch zu sein und was anderes machen zu wollen, als eine arme, bedingte Seele, wo also alles durcheinander fliegt und kein Darshan von Krishna da ist und kein heiliger Name und kein Prasadam und so weiter. So schlecht geht's uns wirklich nicht im Vergleich jetzt. Nicht? Man muss alles so in Relation meines Erachtens sehen. Krishna Chanda.
So scheint das Krishna etwas, weil Wissen ist etwas, was ins Denken geht, also das anspricht, und dass es sogar dieses S verbrennt, dieses Fühlen, dieses Unterbewusstsein an dem Vorstand, so vielleicht das ein bisschen erläutern.
Ja. 4:37. Ich möchte ganz kurz über die Stellung von Wissen sprechen und was das bewirken kann. Wisst ihr, dass Mutter Sachi und Jagannath Mishra Lord Chaitanya nicht zur Schule schicken wollten? Und kennt ihr den Grund?
Und wenn man den Grund versteht, dann weiß man, was für ein Stellenwert Wissen in unserer Philosophie einnimmt. Das war wirklich, das wird im Chaitanya Bhagavat beschrieben, Mutter Sachi und Jagannath Mishra hatten einen großen Schock erlitten, denn ihr Sohn Vishwarupa hatte Gemeinschaft gehabt mit Advaita Acharya und hatte dort die Schriften erklärt und hatte daran teilgenommen, an diesen Diskussionen. Und dann nahm er, als sie ihn dann verheiraten wollten, nahm Vishwarup Sanyas an und wurde nie wieder gesehen, verschwand. So, nachdem der erste Schock überwunden war bei Jagannath Mishra und Sachi Devi, haben sie beide Lord Chaitanya aus der Schule genommen. Weil sie wussten, dass Wissen zu Loslösung vom materiellen Dasein führt. Das hatten sie erlebt und das war bekannt in der damaligen Kultur. Erst wir Westler haben die Dualität von Wissen und Tun geschaffen. Also, ich nehme an, so kann man es nicht sagen. Arjuna sagt ja auch, ja, ich weiß, aber wodurch wird man gezwungen, wie unter Zwang entgegen des Wissens zu handeln, sozusagen? Das ist eine Frage. Das ist natürlich ein altes Problem. Wir können nicht sagen, wir Westler haben es geschaffen und das gab es nicht, sonst hätte Arjuna nicht diese Frage gestellt. Das ist ein. Aber was ich sagen möchte, ist, Wissen bringt Handeln mit sich. Es gibt sogar einen Psychologen, den ich also nur tangiert habe, ich habe den nicht richtig studiert, das wäre zu viel, der sagt, der folgende These aufstellt, dass jemand, der nicht entsprechend seines Wissens handelt, der weiß eigentlich nicht. Und das begründet er mit also kompliziertesten, ich frage mich nicht, wie er das begründet, aber er begründet das. Nicht? Und was er damit ausdrücken will, ist das gleiche Konzept, was Jagannath Mishra und Sachi Devi haben. Wenn man weiß, dann handelt man danach. Und wenn man dieses spirituelle Wissen hat, kann man sich unmöglich ins materielle Leben begeben. Das geht nicht. Weil man weiß, dieses materielle Leben, die Erfahrung des materiellen Lebens ist wie ein Traum. Das ist nicht die Realität. So, das Feuer des Wissens verbrennt also, wie war das? So wie ein loderndes Feuer Brennholz zu Asche verwandelt, o Arjuna, so verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktion auf materielle Tätigkeiten zu Asche. Ich glaube, wir, Krishna Chandra stellt eine Frage, hier wird, das Wissen ist nicht etwas Abgehobenes, Abstraktes, sondern ist etwas, was wirkt, was an einem wirkt, eben wie ein Feuer, was Brennholz, an Brennholz wirkt, also, und das total transformiert, ja, es wird Asche. Nicht so. Ich glaube, wir alle haben das manchmal schon erfahren, wenn wir so ein bisschen in Maya waren, kommt das bei euch vor oder eigentlich nie? Wenn man so ein bisschen in Maya ist und man merkt es geht einem schlecht. Man merkt, irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung. Ich bin irgendwas habe ich hier verkehrt gemacht. Ich habe mich hier in eine schlechte Situation hineinbegeben. Das kennt man doch aus der Erfahrung, nicht? Und plötzlich liest man in Prabhupads Bücher oder ein Devotee macht einen Kommentar und man weiß, das stimmt und das ist die Lösung. Kennen wir das? Und wir möchten fast weinen vor Peinlichkeit, aber auch vor Glück, so eine Mischung. Ach. Und wir kriegen plötzlich in uns, fühlen wir eine Kraft aufwallen, die uns, wo wir tatsächlich die Distanz zu unserem unheilsamen Verhalten verspüren. Oh ja, ja, danke, sagt man dann. Krishna, danke, dass du mir das, jetzt weiß ich. Und dann ist das Kapitel gelöst. Die Tür ist zu diesem Fehlverhalten. Man weiß einfach, man hat damit nichts zu tun, man hat sich gelöst. Kennt ihr das? Bestimmt, nicht? Das wirkt also, nicht? Das wirkt. Wie bei Nitai Ram, der hat an seinem Arm so tolle Flammen, die da so hochgezügelt kommen, nicht? So, nicht? So ist das Feuer des Wissens. Das ist ein gutes Beispiel. Danke, dass du dir ein T-Shirt heute Morgen angezogen hast, dass man es auch sehen kann. Nicht? Das Feuer des Wissens wirkt.
ist man dann los.
Kadamakana. Weil ich sagte, dass er diese Unterdrückung, diese Blendheit macht einen krank. Und da ist auch schon aufgekommen.
Das war, wenn man. Nicht der Neigung, das ist wichtig, nicht? Dass wir das klar haben, ja, der Dränge.
Was ist drei Vorgänge beschrieben, denn Transformation, Sonne,
ja, Krishna-Sonne, die Krishna-Sonne und das Geben.
Aber trotzdem kann ich sagen, dass bis diese Vorgänge, das sind natürlich alle Leitfaktoren, aber bis diese Vorgänge wirken, ist da nicht eine gewisse Verdrängung, und wenn ja, macht diese Verdrängung wirklich krank.
Ja.
Wenn wir schon gehört, dass man der Wort ist, wenn man sich bemüht, in diesem Freien, in dieser gewissen anfängliche Kampf oder Bemühung und Verdrängung, dass die dann der Wort nicht krank macht, die werden verdrängt.
Es kommt hier natürlich darauf an, wer diese Prozesse praktiziert. Wenn es jemand ist, der so eine alte Seele ist, ich meine damit jemand, der schon spirituelles Leben vorher praktiziert hatte, vielleicht vor dieser Geburt, der wird es wesentlich einfacher haben als Schwerarbeiter, die so gerade die noch gar nichts Spirituelles hat. Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita, Yesham Tvantagatang Papam Jnananam Punyakamanam Tedvantva Mohaniya Mukta Bhajante Mangdrita Vrataha. Nicht? Wer in diesem Leben und im vergangenen Leben fromm gehandelt hat und wer frei ist von der Illusion der Dualität, der Täuschung, er kann mit fester Entschlossenheit sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Also manche von uns haben es da schwieriger, diese Entschlossenheit aufzubringen und sind da mehr angefochten als wieder andere, nicht, denen es einfacher fällt. Und deswegen ist ein ganz wichtiges Prinzip, wo ohne das Krishna-Bewusstsein nicht funktioniert, Tapasya, diese Entsagung. Ja, man muss am Anfang ein bisschen Einschränkung üben, ein bisschen Tapasya üben, auch wenn es schwierig ist, eine Einschränkung. Deswegen ist es so wichtig, dass man in der gleichen Zeit, wo man das tut, Anhaftung an Krishna entwickelt. Srila Prabhupada hat sehr bewusst damit gearbeitet. Er hatte Leute, die waren drogensüchtig, vielleicht nicht gerade drogensüchtig, aber Drogen gewohnt, nicht? Und so, und hatten, bevor die in die materielle Welt herausgingen, an seiner Tür Gulab Jamun Schüssel hingetan. Vielleicht sollten wir das wieder einführen. Von Malini gekochte Gulab Jamins, nicht? Wenn man auf Züri oder Niederalteich oder wie das heißt, Niedergasse, nicht? Niederstraße oder so, wenn man da hingeht und was machen muss, vorher ein Gulab Jamin nehmen. Und dann geht's los. Also so ein bisschen, Prabhupads Prinzip war immer, einen höheren Geschmack zu geben. Das hat er sehr klar gemacht. Ganz besonders am Anfang war das unglaublich vertreten in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass man sich einfach einen höheren Geschmack gibt als den niederen Geschmack. Und auf diese Weise dass das nicht Schaden nimmt. Diese Tapasya, die man da tut, nicht? Diese Entsagung, die man tut, dass man nicht zu Schaden kommt, weil man eben einen höheren Geschmack hat. Beim Essen, beim Tanzen, Gemeinschaft pflegen. Prabhupads Philosophie war wirklich so, wer würde nicht gerne singen und tanzen? Singen und tanzen war ganz wichtig in der Bewegung. Wenn du richtig chantest und tanzt, das ist ja so ein sinnlicher Vorgang, wenn man es mal sieht. Das Tanzbein schwingen, nicht? Also ist wirklich es geht ja voll los, nicht? Aber wenn man so ein Säulenheiliger wird oder eine Säulenheilige, nicht, dann kommt der Taste nicht auf, der höhere Geschmack. Muss aber auch schon melodische Kirtans sein, sonst kann es auch nicht aufkommen. Nicht? Prabhupada hat also sehr mit dem Higher Taste gearbeitet, damit es eben nicht zu so einem Druck kommt. Er sagte, wir würden das gar nicht schaffen, wir als Westler, ohne
also nur wie es die Yogis machen, die sich hinsetzen. Die machen ja, da geht es ja wirklich heavy zu. Nicht? Also. Oh, anyways, da könnte ich viel zu sagen, weil ich habe gerade so einen Film gesehen mit so Yogis, was die machen und wie die denn, oh, ich will das gerade niemandem zumuten, was die tun, um diesen Adi-Trieb da, den Urtrieb da, mit dem umzugehen. Das kann man gar nicht sagen in einer Vorlesung von Bhakti-Yogis. Nicht? No, wir machen das mit dem Higher Taste. Und eine Sache, die wir unbedingt machen müssen, und die, auf die Prabhupada sehr viel Wert gelegt ist, eine Kultur. Man muss eine Kultur haben um sich herum, wo auch Entertainment ist. Ich habe das wieder gesehen an Nisshinga Chaturdasi. Da hatten wir ein Programm, ein Unterhaltungsprogramm. Atmadara und Shrikama haben ein total gutes Stück gespielt. Wirklich, was so tief ging. Wo die Vodis richtig, also wirklich, das war Kultur vom Feinsten. Also so schön entwickelt und schön dargestellt und so weiter. Und wir hatten eigentlich gedacht, als Festivalorganisatoren, sollen wir unbedingt Theater und solche Dinge an so einem Tag von Lord Nisshinga erleben? Da sollen wir nur chanten und singen am besten. Hatten wir. Das war so die Ansicht. Und ich habe immer mich eingesetzt, nein, wir müssen denen die Bodhis was geben, wo die was anderes und so, dann singen sie und chanten sie auch viel besser und so weiter. Nicht? Und ich habe mich wirklich gewundert, da waren 3 Stunden, war das 3 Stunden lang das Kulturprogramm? Also das hörte gar nicht mehr auf. Und das Zelt war gerammelt voll. Nicht? Weil wir brauchen Kultur. Das ist ganz wichtig. Wo so ein bisschen Unterhaltung, diese ganz menschlichen Neigungen und so weiter, nicht? Sehen wir auch immer in Goloka Dham, wenn es da mal einen Film gibt, der erlaubt ist. Also ich habe so einen Film übrigens dabei, einen super neuen Film, wo also jemand ein Hund wird, also reinkarnationsmäßig, nicht? Dann gucken die Wogis da. Wow, endlich mal. Und das ist gar nicht mal das Beste, was es gibt. Ne? Kultur ist sehr wichtig und das ist halt schwierig. Das ist schwierig, sowas zu machen, weil es uns so jung gibt. Wir sind so jung. 30 Jahre oder wie lange wir jetzt da sind als Hare Krishna Bewegung. Das braucht Jahrtausende. Also, sagen wir mal, hoffentlich bei uns, aber normalerweise. Wir müssen unsere Kultur integrieren. Das ist, gehört nun mal zum Menschsein mit dazu. Garnet, ja, ich sehe dich die ganze Zeit noch mit einem Punkt.
Kann ich aber nur noch eine kleine Frage zum Punkt Unterdrückung?
Oder Verdrängung.
Ja, Verdrängung. Wie kann man das im Vorfeld erkennen, dass man auf diesem Pfad der Verdrängung ist und nicht transzendieren? Weil das sieht man ja, dass manche vielleicht wie in einer Sackgasse da stecken bleiben,
ja,
nicht richtig vorwärts und rückwärts kommen und das irgendwie so.
Man fühlt sich einfach unwohl. Ich will hier mal ein bisschen was Persönliches sagen, weil wir müssen das jetzt mal, ich muss es jetzt mal auf einen einfachen Level bringen. In meinem Leben, ich will jetzt nur mal mein Autobiografisches sagen, ist mir sehr klar geworden, dass ich eine dynamische, temperamentvolle Person bin. Mit vielen Emotionen. Nicht? Und so weiter. Und ich habe einfach gesehen, ich muss damit etwas machen. Wenn ich einfach nur so eingesperrt bin in der Kammer, das wird nicht funktionieren. Da fühle ich mich irgendwann, da gehe ich auch durch die Tür ohne Schlüssel. Nicht? Das geht einfach nicht. Ich habe das ja gemacht. Wir haben übersetzt für, ihr wisst nicht, wie strenge wir sind. Wenn ich das erzähle, da kriegt jeder einen Ohnmachtsanfall. Wir haben so viel übersetzen hieß damals 2 Uhr morgens aufstehen, bis 4 Uhr die Runden gechantet haben, Mangelartig, und danach ging's los. Um 4 Uhr war die Mangelartig, um 4:30 Uhr, man ist dann schon, nachdem man um die Tulsi gegangen ist, schon bevor die Tulsi-Artig ganz zu Ende ist, an seinen Servicepult gegangen, und dann ging's los. Harte Knochenarbeit. idiomatische Redewendungen und all diese Sachen. Boah, und geschrieben, geschrieben. Dann gab es irgendwann mal Frühstück, bloß nicht schlafen nach dem Frühstück. Nicht? Dann wurde weitergearbeitet, zum Teil am Stehpult, weil man einfach nicht schlafen wollte nach dem Essen. Und da hat man sich eine kleine Mittagsrast, 7,5 Minuten gegönnt. Und dann ging es weiter bis, ja, bis 9 Uhr oder bis sie ihn verließen. Je nachdem. Und das war für mehrere Jahre. Und ich merkte dann, so geht es nicht weiter. Ich merkte einfach. Und bin dann einfach ins Predigen gegangen. Und habe im Predigen einfach verschiedene Arten von Leute kennengelernt, verschiedene Situationen kennengelernt, in denen ich verschiedene Begabungen oder Neigungen einsetzen konnte zu Krishna und so weiter. Ich merkte dann sehr bald, mit meiner Gesundheit muss ich unbedingt was machen und bin dann zu Naturspaziergängen gegangen und habe dann gemerkt, genau wie Satsvarup Maharaj, dass man in der Natur Krishna sehen kann. Wenn die Sonne aufgeht, also die mich kennen, wenn die sehen, wie ich da hinschmelzen bei einem Sonnenaufgang, weil ich versuche das, also nicht jedes Mal, also manchmal nur, weil man dann sieht, oh ja, es ist so für die Emotion, Krishna in der Natur, ist unglaublich gut, nicht? Und so muss man sich einfach ein bisschen sehen, was man für ein Typ ist. Und manchmal zum Beispiel, ich bin einer, der liebt Geschichten und manchmal brauche ich Geschichten. Dann suche ich mir da so das Mahabharata und lese das schon zum 10. Mal durch, nicht eine Ausgabe, die es gibt, nicht oder Geschichten oder suche mir neue Geschichten zum Predigen, nicht und Krishna-Buch, Krishna-Lilas immer brauche ich unbedingt, nicht und so weiter und so fort. Man muss einfach sich sein Menü zusammenstellen, was man braucht. Jeder physische Körper ist anders, so ist auch jeder subtil ein bisschen anders und braucht andere Sachen. Nicht? Ich habe gestern mit einem Devoti darüber gesprochen, der ist mehr logisch und hat ein logisches Herangehen weisen und tut seinen Service auch so ausüben. Und ich habe ihm gesagt, ja, das bist du an das Leben heran. Ich brauche mir das nicht so zu auseinander zu klambüstern. Also man spürt das irgendwie, wie das ist, wie die Lösung auf eine Sache ist. Und so gibt es eben verschiedene Sachen, die man muss ein bisschen sich selber sehen, was habe ich da was mein armer Bruder Esel, sage ich zu diesem Teil meines Lebens, der Körper und der Geist, auf den ich mich heraufsetze und der soll mich ja irgendwo tick 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 hintragen. Der muss doch mal stehen bleiben und ein bisschen wie soll ich mich ausdrücken, ein bisschen Gras kauen. Nicht? Manchmal muss man da einfach, darf man da nicht zu schnell davon preschen. Mein armer Bruder Esel, das merkt man, wenn man älter wird. Nicht? Dann, früher haben wir ja nur gerastet in fahrenden Autos und so. Und. Ein Assistent nach dem anderen ist tot umgefallen. Nicht? Da irgendwann haben wir gesagt, mein armer Bruder Esel schafft das jetzt nicht mehr. Jetzt muss er manchmal ein bisschen ruhiger werden. Muss man manchmal stehen bleiben und warten, bis der sein Gras gegessen hat. Ob das nun grob, also in Nahrungsmittel und so ist oder auf der feinstofflichen Ebene. Da muss man ein bisschen aufpassen und jeder normale Mensch wird das auch tun, das ist ganz natürlich. Aber wir müssen auch ein bisschen Geduld haben mit den Devotees, die nicht so sind, denn das sind nun mal andere. Viele von uns kommen hochgeladen in diese Bewegung, sind so richtige Kamakazis, die so notlanden. Nicht? Und bringen das dann mit sich und das entlädt sich dann auch in gewisser Weise. Sorry, Hare Krishna, das war jetzt was ganz Persönliches, das braucht nicht unbedingt. Hare Krishna, das so weit. Einfach, das war so ein bisschen Lebenserfahrung, Überlebenstechniken. Hare Krishna. So, jetzt möchte ich aber sehr gerne hier euch nicht weiter behindern. Es ist schon 20 Minuten vor 10. Also sagen wir, nicht mehr mit Zeit nehmen. Alles Gute. Wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, wir werden im Govinda darüber einen ganz anderen Ansatzpunkt nehmen. oder leicht anderen Ansatzpunkt, Approach, eben wie man es der Öffentlichkeit präsentieren kann. Das war ja mehr so ein In-House, eine In-House-Lecture. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Go Premanandi Adilbo. Jai.